Also ich will dir danken für diesen Tag. Ich will dir danken, dass Menschen neu zusammenkommen und dass du sie zusammenführst. Und da erkennen wir einen guten Plan. Menschen sind nicht austauschbar, sondern es ist wichtig, dass genau diejenigen, die heute hier sind, heute hier sind. Das ist genau dein Wille. Und noch andere. Will ich bitten, Herr, dass du jetzt hier bist und dass du diese Predigt auch segnest und dass du uns hilfst, Herr, durch deinen Heiligen Geist zu verstehen und anzunehmen. Amen. Amen. Gut, jetzt ging es ja schon sehr viel um Gemeindebriefe heute Abend und dann dachte ich, ach, dann kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Gemeindebrief bei uns, der kommt nur alle 2 Jahre raus, alle 2 Monate. Eben habe ich gerade meinen Traum weitergesagt. Nur alle 2 Monate raus. Und das bedeutete, ich musste mich in der ersten Oktoberwoche hinsetzen und da was schreiben. Und dann rief mich aber derjenige an, der das so ein bisschen zusammenführt und sagt, du denkst aber dran, das ist die Weihnachtsausgabe, schreib was Weihnachtliches. Und könnt ihr euch vorstellen, also Anfang Oktober, ich guckte aus dem Fenster, die Bäume waren noch voller Blätter und alles. Und also wenn Aldi nicht Spekulatius verkauft hätte, mir wäre überhaupt nichts eingefallen. Da habe ich gemerkt, dass es ja manchmal diese Dinge sind, die wir drauf haben, drum gebaut haben, die nicht das Wesentliche sind und die uns trotzdem helfen. Die uns trotzdem helfen in so eine Stimmung zu kommen, wie wir auch hier das Lieder singen, die uns trotzdem helfen, ja, uns neu auf Gott einzulassen. Das sind aber nicht das Wesentliche. Was wäre denn wesentlich an der Adventszeit bzw. an Weihnachten? Was glaubt ihr, was ist denn wesentlich an der Weihnachtszeit? Irgendjemand, der eine Idee hat? Also Weihnachtsbaum? Nee. Kugeln auch nicht. Habt ihr eine Idee, was ist wesentlich an der Weihnachtszeit? Wenn ihr nichts sagt, dann mache ich hier eine Predigtreihe, Leute. Ja, dann ist aber hier Schicht im Schacht. Ja, das ist gut. Was hättest du gesagt? Nächstenliebe. Also das gehört bestimmt auch dazu, weil ich glaube, wenn das, was Ulf gesagt hat, wenn das gemacht wird, wenn wir tatsächlich unsere Türen aufmachen und Gott einziehen lassen, dann kommt auch wieder was raus aus diesen Türen. Und das ist bestimmt auch Nächstenliebe, genau. Es ist auch wesentlich, dass Gott Mensch geworden ist, oder? Also, das ist für uns ja so eine große Sache. Ihr müsst euch das mal vorstellen, für die Menschen der Antike war das nicht so eine große Sache. Gott wird Mensch, das kannten die. Zeus wurde ständig Mensch, um irgendwelche Frauen rumzukriegen. Dauernd wurde der Mensch oder auch Schwan oder Stier oder irgendwas, das war eigentlich gar keine Sache. Aber da ist was anderes in diesem Gott wird Mensch, das doch so entscheidend ist, dass es die Menschen angerührt hat, damals, und dass es die hoffentlich auch heute anrühren wird. Und das will ich euch vorlesen, im ersten Johannesbrief im Kapitel 4, dort in den Versen 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Johannes sagt, das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass Gott Mensch geworden ist. Ja, das kennen wir ja von den Griechen, aber dass Gott Mensch geworden ist, nicht damit er Frauen rumkriegt, seinen Willen erfüllt, sondern damit wir leben können. Gott hat uns erwählt. Das ist das, was Johannes völlig plättet und was Johannes toll findet. Die Geschichte geht so, ein kleiner Junge ist in seiner Klasse und die Klasse, dummerweise, kriegt raus, er ist adoptiert. Und sie ärgern ihn ständig. Sie ärgern, du bist ja nur adoptiert. Und eines Tages reißt ihm der Geduldsfaden und er sagt, jetzt will ich euch mal was sagen. Meine Eltern haben mich ausgesucht. Eure Eltern mussten nehmen, was sie gekriegt haben. So sieht's mal aus. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott mich erwählt hat, dann kann das doch mein gesamtes Leben in eine völlig neue Spur bringen, oder? Dann kann ich doch sagen, ich muss mir das nicht mehr verdienen, die Liebe Gottes, indem ich ihm versuche zu überzeugen, dass ich gar nicht so schlecht bin oder dass es andere gibt, die noch schlechter sind. Dann muss ich mir das nicht verdienen, dann muss ich ihm nicht gefallen, sondern dann kann ich der festen Überzeugung sein, Gott hat mich erwählt und jetzt sind wir beide zusammen unterwegs und er ist mit mir in den Situationen meines Lebens, wo es schwierig ist und wo es sündig ist. Gott ist mir dann nah und er will mich rausbringen. Gott erwählt uns. Der erwählt Menschen, die uns fremder sind, und dann erwählt er auch Menschen, die uns vertraut sind. Er wählt alle möglichen Menschen. Das ist ja hier auch schon so, ne? Also hier, der Alexander und seine Frau, die fahren Motorrad. Wer von euch fährt Motorrad? Ah, nicht so viele. Marissa kommt aus Kolumbien. Auch ziemlich einzigartig. Oh, Entschuldigung. Du kommst auch aus Kolumbien? Nee. Okay. Also da kommen Menschen zusammen. Die Frau Kauk, ne? Eine Frau, die sagt, ich habe in meinem Leben viel erlebt. Viel Lebenserfahrung ansammeln müssen vielleicht. Und diese Menschen treffen sich jetzt. Und sie werden von Gott zusammengestellt und gewollt. Das ist eine Herausforderung. Das ist immer eine Herausforderung. Also ich habe das sehr wertgeschätzt, dass du gesagt hast, diese Gemeinde ist meine Familie. Ich dachte da nur, oh Mann, wenn ihr meine Familie kennen würdet, hättet ihr das nicht gesagt. Es ist eine Herausforderung. Es ist immer auch eine Herausforderung. Aber ich will auf das Positive sehen, auf das Wunder, dass ich mit Menschen zusammen sein darf, von denen Gott gesagt hat, den will ich. Und den will ich. Der links von dir sitzt, den will Gott. Und der vor dir sitzt, den will Gott auch. Finde ich toll. Dazu braucht es eine besondere Einladung, die hat Jesus ausgesprochen, und dazu braucht es ihn als Gastgeber. Und jetzt spinnen wir diesen Gedanken mal ein bisschen fort, dass nicht wir Gott erwählt haben, sondern dass er uns erwählt hat. Und wir gehen mal ganz ans Ende der Bibel, in das letzte Kapitel der Offenbarung, und dort heißt es ab Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel, ich bin das Geschlecht Davids, ich bin der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Da wird Jesus, oder Gott, der Geist und die Braut Jesu auf eine Stufe gestellt. Merkt ihr das? Also da werden die beiden relativ gleich in einem Satz behandelt und beide sprechen und sie sagen, komm. Zu Menschen, die fern sind von Gott. Und dann komme ich ins Nachdenken. Dann komme ich ins Nachdenken ob das tatsächlich stimmt, dass Menschen sagen, ja, ich kann ja Christ sein, auch ohne Gemeinde. Ja, ich kann ja Christ sein, aber das alles hier mit den anderen Leuten, das ist nicht so mein Ding. Aber beide stehen doch auf einer Ebene. Beide laden doch ein. Und kann ich denn die Einladung des Bräutigams annehmen und die Einladung der Braut ausschlagen? Ich glaube, dass die Kirche im Westen genau daran leidet. In den letzten Jahrzehnten sind deswegen unsere Kirchen leer geworden, weil Menschen gesagt haben, ich kann meinen eigenen Glauben machen und den will ich dann auch alleine leben. Ich will das mal sehr, sehr zuspitzen, sehr, sehr zuspitzen. Der IS wird niemals so viele Menschen in Deutschland umbringen können, Christen umbringen können, wie wir in den letzten Jahrzehnten verloren haben. Die Gefahr ist nicht da draußen. Die Gefahr ist nicht, dass der Prozentsatz von Muslimen von 3% auf 6% steigt. Die Gefahr ist, was wir mit unserem Glauben, der uns anvertraut ist, tun. Das ist die Frage. Das ist die Herausforderung. Und da waren wir nicht allzu gut in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Christsein ohne Kirche? Nee. Christsein ohne Gemeinde, das geht nicht. Natürlich ist er das Haupt. Die Braut ordnet sich ihm unter. Das ist ja das Bild aus dem antiken Setting. Aber sie sind doch gemeinsam unterwegs. Mein Schwiegervater, als er früher noch berufstätig war, er ist ja mittlerweile auch verstorben, aber als er noch berufstätig war, war er auf Montage sehr, sehr oft. Und dann hat meine Schwiegermutter zu Hause die ganze Geschichte gemanagt. Also der war irgendwo im Norden und hat Kühlzellen aufgebaut und meine Schwiegermutter saß zu Hause mit 3 Kindern und 100 Schweinen. Weiß man jetzt auch nicht, warum er so gerne auf Montage gefahren ist, aber man kann sich's denken. Jedenfalls hat meine Schwiegermutter den Laden gemanagt. Und sie hat gesprochen für ihn. Sie hat verhandelt mit der Raiffeisen, was es für einen Preis für die Ernte gab. Sie hat mit dem Metzger verhandelt, was der für die Schweine gegeben hat. Sie hat sein Geschäft weitergetragen. Und so ist es mit der Braut Christi auch. Wir als Gemeinde erledigen das weltliche Geschäft Jesu. Klingt gar nicht fromm. Aber wir sind der sichtbare Repräsentant, während er sich auf das Wiederkommen vorbereitet. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, die Mission Jesu zu leben. Und unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, in jedem Gottesdienst, in jeder Jugendveranstaltung, in jedem Kaffeetrinken, wo auch immer, evangelistisch zu sein, gute Nachricht zu sein. Wir müssen die gute Nachricht nicht verkünden, wir müssen sie sein. Ich freue mich, dass ihr dazu Ja sagt. Für mich ist das sehr bedeutungsvoll, dass ihr Mitglieder geworden seid im Advent, weil ich finde, das ist eine gute Zeit, um Mitglieder aufzunehmen, weil es zeigt, wir sind am Werden. Wir sind als Gemeinde am Werden, wir bereiten uns auf die Wiederkunft Gottes vor, auf die Wiederkunft Jesu vor und Menschen kommen dazu und sie warten mit uns gemeinsam. Wir warten auf Jesu kommen hin. Ich finde es toll. Ich finde es toll, dass die Gemeinde gesprochen habt und ihr habt Ja gesagt. Ihr habt eben nicht nur Ja gesagt zu Jesus, sondern ihr habt, nachdem ihr die Gemeinde kennengelernt habt, nachdem ihr festgestellt habt, welche Macken sie hat, wo sie noch Luft nach oben hat, da sagt ihr Ja. Und was Besseres kann uns nicht passieren. Wir haben das in euren Zeugnissen gehört, dass Jesus ein gutes Werk bei euch begonnen hat. Durch, was hast du gesagt, die Mutter Teresa von Heusenstamm oder so ähnlich? Nee, ich krieg's nicht mehr hin. Genau. Durch Menschen, die gute Nachricht waren. Durch deinen Mann, der uns konfrontiert hat. Willi Buchwald. Durch ein Schild. Evangelische Freikirche. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und jetzt warten wir auf Jesus Und jetzt versuchen wir, Menschen einzuladen und tun das, um diese Wartezeit gemeinsam zu gestalten. Erster Johannesbrief. Und damit will ich schließen. Erster Johannesbrief 4, nochmal die Verse 7 bis 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch untereinander einander so lieben. Da kommt es wieder, ne? Mit der offenen Tür, durch die Jesus reingegangen ist und die Liebe Gottes hinausgehen kann. Gottes Wille ist es, dass wir seine Kinder sind, dass wir hier seine Kinder sind, dass wir miteinander wachsen und andere einladen. Und dazu will ich uns allen Mut machen und Gottes Segen wünschen. Amen.